Meditation am Obermarkt aus der Vortragsreihe Der edle achtfältige Pfad, Teil 2 der Einführung, die vier edlen Wahrheiten, dargelegt von Horst. Im ersten Vortrag aus der diesjährigen Reihe Der edle achtfältige Pfad befassten wir uns mit der Tatsache, dass Handlungen Folgen haben. Wir bezeichnen das als Entstehen in Abhängigkeit. Der Pali-Ausdruck dafür ist Paticca-Samuppada. Die entsprechenden Lehrsätze sind: Alles, was entsteht, entsteht in Abhängigkeit von Bedingungen. Und fehlen die Bedingungen, so entfällt die Wirkung. Das klingt einerseits plausibel, andererseits doch ziemlich theoretisch. Die Lehre des Buddha ist jedoch nichts Theoretisches. Der Buddha war kein Theoretiker, er war ein Praktiker. Er lehrte nur, was einen unmittelbaren Nutzen stiftet. Manchmal wird sogar gesagt, der Buddhismus sei keine Religion, sondern eine praktische Wissenschaft. Der Buddhismus sei die Wissenschaft von Glück und vom Weg zum Glück. Ganz häufig sind wir jedoch nicht glücklich, sondern irgendwie unzufrieden. Tatsächlich kann man sagen, dass zu Ende gedacht alles, was in Abhängigkeit von Bedingungen entstanden ist, irgendwie nicht völlig zufriedenstellend ist. Das Pali-Wort für etwas, das letztendlich nicht völlig zufriedenstellend ist, ist Dukkha. Der Buddha hat die abhängig entstandenen Phänomene untersucht und dabei festgestellt, dass es verschiedene Arten dieser Unzufriedenheit gibt. Ich möchte dies am Beispiel von Nahrung darstellen, also von etwas, das auf den ersten Blick doch eher positiv ist. Aber Fall 1: Es ist keine Nahrung da. Das kann sehr leidhaft sein. Ich erinnere mich, dass meine Mutter während ihres ganzen Lebens immer wieder von der Nachkriegszeit erzählte, wo sie und ihre ganze Familie Hunger leiden musste. Das war ein traumatisches Erlebnis, das sie für den Rest des Lebens prägte. Fall 2: Nahrung ist zwar da, wir mögen sie aber nicht. Zur gleichen Zeit, als meine Mutter hungerte, bekam mein Schwiegervater in sowjetischer Kriegsgefangenschaft ausreichend Nahrung. Er arbeitete in einer Kolchose, in der Kapusta, Kohl, angebaut wurde. Es gab jeden Tag Kohlsuppe, jahrelang. Er hat später nie wieder Kohl angerührt und fand die Erinnerung daran schrecklich. Okay, Fall 3. Nahrung ist da und sie ist lecker. Das ist erst einmal positiv. Aber ist es wirklich nur positiv? Ist es letztendlich voll und ganz zufriedenstellend? Möglichkeit 3a. Die erste Folge, eine mögliche Folge kann sein, dass ich, weil diese Nahrung so lecker ist, dass ich davon zu viel esse. Und wenn ihr mich anseht, werdet ihr bemerken, dass das nicht nur eine theoretische Überlegung ist. Andere Variante von die Nahrung ist da und sie ist lecker. Die Folge kann sein, dass ich mich zügle, obwohl ich noch so gerne weiter essen würde. Auch das ist nicht völlig zufriedenstellend. Dritte Möglichkeit: Nahrung ist da und sie ist lecker. Ich erinnere mich mit Schrecken daran, wie bei der Öffnung des Massa-Supermarktes in Stockstadt. Das ist schon einige Zeit her, 1967. Damals war ich noch nicht Vegetarier. Aber da waren Hähnchen im Sonderangebot. Ich war begeistert. Es wurden pro Person maximal 10 Stück abgegeben. Ich war mit meiner Mutter und meiner Großmutter dort. Und wir konnten daher 30 Stück erstehen. Jeder in einem Einkaufswagen 10 Stück. Meine Mutter machte sich zwar nicht viel daraus und fragte, ob ich die auch essen würde. Och, ich war begeistert. Doll, laute Hähnchen. Wir hatten jedoch keine Tiefkühltruhe. Alle Hähnchen wurden gebraten. Tagelang roch es nach gebratenen Hähnchen und ich musste innerhalb der nächsten Woche 25 Stück davon essen. Morgens, mittags und abends. Ohne etwas dazu, die Hähnchen mussten ja alle werden. Entsetzlich. Der Buddha nennt sowas wie Parinama-Dukkha. Aber das hat nicht nur der Buddha entdeckt, sondern auch die Wirtschaftstheorie. Der Wirtschaftswissenschaftler Gossen hat schon Mitte des 19. Jahrhunderts davon gesprochen und hat das zweite Gossensche Gesetz genannt, das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Das erste Hähnchen, oh toll, lecker. Das zweite Hähnchen, oh ja, fein. Das dritte, naja, essen wir es. Spätestens nach dem fünften Hähnchen war es der Nutzenszuwachs negativ. Wir kommen zum Fall 4 und hierzu ein Perspektivwechsel. Wenn wir die gleiche Sache aus der Situation der Hähnchen betrachten, die dafür nicht nur geschlachtet wurden, sondern damit sie zu so günstigen Preis verkauft werden konnten, auch unter den grausamsten Bedingungen der tierquälerischen Massentierhaltung gehalten wurden, wird eine noch viel größere Dimension von Dukkha deutlich. Das ist wirklich keineswegs zufriedenstellend. Fall 5. Das ist übrigens der Grund, warum sehr viele Buddhisten Vegetarier sind. Eigentlich alle Ordensmitglieder von der buddhistischen Gemeinschaft und auch die allermeisten unserer Mitras. Das ist sicher sehr vernünftig und mitfühlend. Aber ist damit alles in Ordnung? Was mit Nahrungsmittelproduktion angeht. Ich meine hier nicht mal die ganze moderne Nahrungsmittelproduktion, sondern der Buddha selbst, er schildert schon damals, vor 2500 Jahren, eindringlich die Konsequenzen der Nahrungsmittelproduktion am Beispiel des Pflügens vor dem Anbau von Kartoffeln. Nachzulesen in der Geschichte unterm Rosenapfelbaum auf unserer Webseite. Ich zitiere aus dieser Geschichte. Und Siddhartha sah genau, was da geschah. Siddhartha sah, wie die Dinge wirklich sind. Er sah den Bauern, der da pflügte. Er sah ihn wirklich. Das war ein alter Mann. Und die Tätigkeit des Pflügens strengte ihn sichtlich an. Dies umso mehr, als er ein etwas verkürztes linkes Bein hatte. Siddhartha konnte in seinem Gesicht lesen, wie ihn jeder Schritt anstrengte. Er sah die angespannten Muskeln des Mannes, der sich bemühte, den Pflug gerade in der Furche zu halten, was offensichtlich sehr schwierig war. Und er sah den Schweiß auf der Stirn des Mannes, der diese Arbeit hier in der gleißenden Hitze ausführen musste. Aber Siddhartha sah noch mehr. Er sah auch die Peitsche in der anderen Hand des Mannes. Und er sah, wie diese Peitsche auf den Rücken des Wasserbüffels, der den Zug zog, herniederknallte. Er konnte die Peitsche förmlich auf seinem eigenen Rücken spüren und großes Mitgefühl mit dem Wasserbüffel überkam ihm. Der Büffel schien zu weinen, aber das sah nur so aus. Denn an seinen feuchten Augen waren hunderte von Fliegen, die den Büffel belästigten. Und dann sah Siddhartha den Flug. Er sah, wie die Pflugschar die Erde durchschnitt, und er sah, wie Regenwürmer und Engerlinge von diesem Pflug zerteilt wurden, wie sich diese kleinen Wesen krümmten und wandten vor Schmerz. Und er sah die Vögel, die dem Pflug folgten, die sich mit lautem Schrei auf die nach oben gekommenen Würmer stürzten und gierig alle kleinen Insekten verschlangen, die mit der offenen Scholle nach oben gekommen waren und die jetzt um ihr Leben liefen, die meisten vergebens. Und dann sah er einen Raubvogel, der hinabstieß und einen dieser Vögel, der gerade einem großen Regenwurm zog, in die Fänge nahm und auf einen Baum flog, um den noch lebenden kleinen Vogel zu rupfen. Langsam drehte sich Siddhartha um, Tränen liefen jetzt über seine Wangen. Ende dieses Zitats. Nahrung an sich ist nichts Schlechtes. Aber ich denke, ich habe an einem Beispiel jetzt klar gemacht, dass alles, was in Abhängigkeit von Bedingungen entstanden ist, wenn wir es konsequent zu Ende denken. Hier habe ich es am Beispiel von Nahrung gemacht. Dass alles das nicht letztendlich völlig zufriedenstellend ist. Daher ist die erste edle Wahrheit, die Wahrheit von Dukkha. Die erste edle Wahrheit ist also die Wahrheit von der Tatsache, dass etwas abhängig Entstandenes letztendlich nicht völlig befriedigend ist. Geburt, Alter, Krankheit, Tod, vom Lieben getrennt sein, mit dem, was man nicht mag, zusammen sein, das alles empfinden wir als Dukkha, erläuterte Buddha. Schauen wir uns an, warum wir gewöhnlich unzufrieden sind. Ich möchte ein Beispiel geben. Mein Freund Bruno ist beispielsweise sehr unzufrieden. Er schimpft ständig. Er schimpft über seine Arbeit, er schimpft über seine Frau, über seinen Chef. Er schimpft über den Hungerlohn, für den er arbeiten müsse, der allerdings ungefähr 30% über dem Mindestlohn liegt. Er schimpft auf die Gesellschaft, die das alles zu verantworten habe. Er schimpft auf die Regierung. Ja, er schimpft sogar auf Meditation am Obermarkt. Er ist mit vielem unzufrieden. Er geht aber die Ursache nicht wirklich an. Eigentlich geht es Bruno nicht schlecht. Er hat eine kleine Wohnung, einen Kleinwagen, ein Motorrad, eine Frau, einen Job. Mit anderen Worten, er hat alles das, was für all die vielen Menschen, die derzeit als Flüchtling nach Deutschland kommen, das erwünschte Ziel ist. All das hat er. Dennoch ist er unzufrieden. Vielen seiner Nachbarn geht es besser. Mit anderen Worten, von den 7 Milliarden Menschen auf der Welt geht es vielleicht 700 Millionen besser. Und er gehört nicht zu diesen 10% der Wohlhabendsten. Daher ist er unzufrieden. Anderes Beispiel. Wir sind hier in Gelnhausen. Wart ihr mal in der Kaiserpfalz? In der Pfalz von Kaiser Barbarossa? Wolltet ihr so wohnen wie Kaiser Barbarossa, der zu seiner Zeit mächtigste und reichste Mann Europas? Habt ihr euch das mal angesehen, die Kaiserpfalz? Keine Zentralheizung. Nicht mal Glas in den Fenstern. Das hatten sie damals noch nicht. Die Fenster waren gegen die Kälte notdürftig mit Tüchern verhängt, sodass man sich im Winter am offenen Feuer wärmen musste. Während man von vorne fast gegrillt wurde, war es mit dem Rücken so eiskalt, dass man vor Kälte mit den Zähnen klapperte. Ungeziefer lief in den Gemächern herum. Wie viel besser hat es Bruno in seiner beheizten Wohnung mit seiner bequemen Kleidung von Aldi, die sicher deutlich bequemer ist als eine Ritterrüstung. Aber Bruno ist unzufrieden und unglücklich und wütend. Und weil das nicht nur Bruno so geht, sondern weil ein Bruno in jedem und jeder von uns steckt, formuliert der Buddha die zweite edle Wahrheit, Die Wahrheit von der Ursache von Dukkha. Die Ursache von Dukkha, von Unzufriedenheit, ist Verlangen. Man könnte es auch schärfer ausdrücken, Gier. Es ist auch Abneigung, schärfer ausgedrückt Hass. Und es ist Verblendung. Darunter verstehen wir Projektionen, Wunschvorstellungen, romantische weltfremde Ideale, die Erwartung, dass etwas oder jemand Dinge leistet, die er oder es definitiv nicht leisten kann. Wir suchen den ultimativen Urlaub, den Traumjob, den Traumpartner. Das ist Träumen. Das Gegenteil von Träumen ist Erwachen. Buddha heißt übersetzt der Erwachte. Da kann jeder von uns hinkommen. Was tun? Nun, ich muss die Ursachen meiner Unzufriedenheit beseitigen. Die Frage bezüglich meiner Unzufriedenheit ist also, wie kommt es, dass ich unzufrieden bin? Und die Antwort ist, nehmen wir es am Beispiel von Nahrung, weil ich Schokolade will. Gier. Oder weil ich Kohlsuppe ablehne. Abneigung. Oder natürlich Verblendung. Weil ich will, dass die Sachen gut schmecken, billig sind, sozialverträglich, umweltfreundlich und außerdem noch schlank machen. Das ist Verblendung. Und die Antwort, was zu tun ist, ist damit eigentlich klar. Die dritte edle Wahrheit ist die Wahrheit vom Aufhören von Dukkha. Wenn mein Dukkha in Abhängigkeit in erster Linie von Gier, aber auch von Hass und Verblendung entsteht, dann muss ich doch nur Gier, Hass und Verblendung abstellen und schon ist die Unzufriedenheit weg. Die Lehre vom Glück. Das allerdings ist zugegebenermaßen leichter gesagt als getan. Also das war jetzt die Diagnose. Was ist denn jetzt die Therapie? Wie kann ich das angehen? Und die vierte edle Wahrheit, die der Buddha lehrt, ist die Wahrheit vom Weg zum Überwinden von Dukkha. Was muss also getan werden? Auch das hat der Buddha untersucht und er hat 8 Themenfelder gefunden, auf denen wir an uns arbeiten müssen, wenn Dukkha überwunden werden soll. Das ist der edle achtfältige Pfad. Wir haben also gewissermaßen 8 Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Das wird uns die nächsten 8 Donnerstage beschäftigen. Heute nur die Titel. Erstens, Samadhi, rechte Schauung. Zweitens, Samasankappa, rechte Entschlossenheit. Drittens, Samavacha, rechte Rede. Viertens, Samakamanta, rechtes Handeln. Fünftens, Samajiva, rechter Lebenserwerb. Sechstens, Samavayama, rechte Bemühung. Siebtens, Samasati, rechte Achtsamkeit. Und achtens, Samasamadhi, rechte Samadhi. Darüber demnächst mehr.